Corona, Krise, Klassenkampf. Die Covid-Krise hat massive gesellschaftliche Veränderungen hervorgebracht. Deutlich wurde das vor allem in der Arbeitswelt. Prekäre Berufe wurden auf einmal systemrelevant sichtbar, die Einführung von Homeoffice verändert Branchen und mit Streiks machen in vielen Sektoren die ArbeiterInnen klar, dass sie nicht bereit sind, die Folgen der Krise zu bezahlen. In dem Magazin Corona, Krise, Klassenkampf gehen wir der Frage nach, wie sich die Arbeitswelt durch die Corona-Krise verändert hat. Jeden dritten Freitag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr auf der 95,8 MHz bei Radio Z. Gefördert und unterstützt durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt.
So, hallo und herzlich willkommen zur ersten Sendung von unserem neuen Magazin Corona, Krise, Klassenkampf im Stoffwechsel. Heute in der zweiten Stunde die Weltpremiere unseres neuen Magazins. Und um es kurz vorzustellen, in Corona, Krise, Klassenkampf, dem neuen Magazin hier auf Radio Z, gehen wir der Frage nach, wie die Corona-Krise die Arbeitswelt verändert hat. Und es hat sich auch schon einiges getan in der Arbeitswelt, besonders deutlich vielleicht im Gesundheitssektor, wo wir ja jetzt schon das ganze letzte Jahr über Streiks und erfolgreiche Arbeitskämpfe berichtet haben, wie zuletzt bei der KNSG in Nürnberg. In dem Magazin Corona, Krise, Klassenkampf sollen vor allem die ArbeiterInnen zu Wort kommen, die für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne kämpfen, aber wir werden auch mit ExpertInnen reden und am Ende der Sendereihe eine Veranstaltung organisieren, in deren Rahmen wir natürlich mit ArbeiterInnen, ExpertInnen und vor allem auch mit euch HörerInnen ins Gespräch kommen wollen über die Corona-Krise und wie sich die Arbeitswelt durch sie verändert hat. Das Magazin läuft jetzt jeden dritten Freitag im Monat zwischen 17 und 18 Uhr im Stoffwechsel auf der 95,8 MHz bei Radio Z. Gefördert und unterstützt wird es durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Und in der heutigen Sendung haben wir zum Einstieg folgende Themen für euch. Die Auseinandersetzungen im Gesundheitssektor zwischen Beschäftigten und profitorientierter Klinikleitung nehmen in den letzten Jahren besonders durch die Pandemie an Fahrt auf. Wir haben mit einer Vertreterin des Berliner Bündnisses Gesundheit statt Profite zu diesem Thema gesprochen. Außerdem haben wir für euch ein Interview mit der Initiative Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot macht auf die Situation der Arbeitenden im Kulturbetrieb aufmerksam, die durch die Corona-Krise schwer betroffen waren. Und das waren auch schon die Themen. Die Auseinandersetzungen. Moment. Das ist die richtige Moderation. Silvia Habekost ist Beschäftigte beim Klinikkonzern Vivantes und aktiv beim Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite. Mein Kollege Sebastian Kurz hat mit ihr ein Interview zu den Streiks bei Vivantes, der Charité und den Tochtergesellschaften von Vivantes geführt. Was das Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite mit den Streiks zu tun hat, was die Forderungen der Beschäftigten sind und wie sich die jeweiligen Kliniken verhalten haben, hört ihr jetzt im Interview.
Ich spreche heute mit Silvia Habekost, einer Aktiven der Berliner Gesundheitsbewegung. Seit wann gibt es das Bündnis Gesundheit statt Profite, bei dem auch du aktiv bist denn eigentlich?
Ja, 2013 gegründet als Unterstützungsbündnis für die Aussätze an der Charité, wo es um den ersten Tarifvertrag Entlastung ging.
Was sind denn so eure Ziele im Allgemeinen? Also was wolltet ihr auch mit der Gründung erreichen?
Ein Unterstützungsbündnis für Kämpfe an den Krankenhäusern und dann, das war halt 2015 ganz wichtig, als die Kolleginnen und Kollegen der Charité das erste Mal auch dafür gestreikt haben. Und so ein Unterstützungsbündnis kann halt einfach viel machen, um zum Beispiel um Öffentlichkeit zu machen, wir merken das gerade auch, das ist einfach echt viel, wenn man so einen Streik organisiert. Das ist toll, wenn ein Bündnis, wenn es halt Leute gibt, die halt einfach Aufgaben übernehmen. Also wir machen auch so, wir haben jetzt auch in diesem Streik, und das haben sie halt 2015 angefangen, sowas wie Streikunis zu machen, wo halt an einem Streiktag so Arbeits-, so Workshops organisiert werden zu verschiedenen Themen. Und da ist es einfach toll, wenn es halt noch andere, noch einfach Leute gibt, die auch, sind ja nicht unbedingt dann Krankenhausbeschäftigte, sondern eben auch aus der Zivilgesellschaft die Unterstützungsarbeit leisten. Und wir haben uns letztes Jahr umbenannt in Gesundheit statt Profite, weil wir das halt nicht nur, weil das Gesundheitssystem ja nicht nur aus dem Krankenhaus besteht, sondern eben halt breiter ist. Wir wollen halt auch mehr so die ambulanten Strukturen mit drin haben, pflegende Angehörige und ja, den ja, Gesundheitssystem im Allgemeinen, was ja leider immer in jedem Bereich von Profiten geprägt ist. Und wir haben auch den Volksentscheid gestartet für gesunde Krankenhäuser. Das war auch das Bündnis.
Du hast es schon so ein bisschen angesprochen, wer bei euch so mitmacht. Aber wie kann man sich das vorstellen? Sind dann da vor allem linke Gruppen oder Einzelpersonen, Beschäftigte? Genau, wie ist euer Bündnis da so aufgestellt?
Ja, es ist eine Mischung aus, es sind Beschäftigte dabei. Es sind halt vor allen Dingen eher so linke Gruppen dabei, also IL, diverse linke Parteigruppen auch, aber auch so Bündnis für Patientensicherheit, Angehörigeninitiativen, aber auch Einzelpersonen. Das ist so die Mischung. Wir waren also gerade für den Volksentscheid haben wir auch schon mal ein bisschen breiter. Da waren so DGB mit dabei und ach, fällt mir auch gerade jetzt gar nicht mehr so ein, wer alles noch dabei war. Aber es waren, also es ist halt immer unterschiedlich, auch zu den Aktivitäten im Zeitpunkt machen. Und hier kritische Medizinerinnen sind dabei, VDE ist dabei, Verdi, Wirkfachbereichsvorstand ist dabei, also halt so ein kleines, also ja genau, Teile von Verdi sind da auch mit drin, genau.
Seit Anfang September streiken oder streikten die Beschäftigten bei Charité und Vivantes. Wie kam es denn zu den Streiks dort und welche Rolle habt ihr da als Bündnis gespielt?
Also das ist die Berliner Krankenhausbewegung. Das sind Beschäftigte von Vivantes und Charité und die Vivantes-Töchter. Wir haben Anfang des Jahres diese Bewegung gestartet. Also ich arbeite selber bei Vivantes in der Pflege. Und wir haben gesagt, wir wollen bis zu den Wahlen einen Tarifvertrag Entlastung für Vivantes und Charité und den PVD für die Vivantes-Töchter kämpfen. Und das hat angefangen, also neben der Mobilisierung natürlich, mit einer Unterschriftenpetition, die wir am 12. Mai den Geschäftsführungen und der Politik übergeben haben, wo wir ein 100-Tage-Ultimatum gestellt haben, wo wir dann gesagt haben, entweder ihr erfüllt unsere Forderungen oder wir gehen in den Streik. Und die Forderungen sind nicht erfüllt worden. Und dann haben wir Ende August das erste Mal so 3 Warnstreiktage gemacht, wobei es dann, da hat dann schon die Vivantes mit einstweiligen Verfügungen reagiert, 3 tatsächlich insgesamt. Die wollten den Streik verhindern, aber das hat uns dann eher noch mehr Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit gebracht. Und da sich dann weiter nichts getan hat, irgendwas Substanzielles, haben wir dann Ende August, also nach diesen Warnstreiktagen, die Urbestimmung durchgeführt, wo es 98% Zustimmung gab und haben am 9. September angefangen zu streiken. Die Wahl war ja am 26. September. Da waren wir noch nicht wirklich, also die Charité war immer verhandlungsbereiter als Vivantes. Aber Vivantes ist dann auch, hat dann auch angefangen zu verhandeln. Aber jetzt ist bei der Charité Donnerstag früh, haben die ein Eckpunktepapier abgeschlossen und den Streik ausgesetzt. Bei Vivantes hatten wir auch am Donnerstag, Freitag 30 Stunden Verhandlungen, aber wir sind noch nicht zum Ergebnis gekommen. Das geht morgen weiter. Und bei den Töchtern, da hat sich eigentlich am wenigsten bewegt. Es gab zwar immer wieder Verhandlungen, aber die Angebote, die bisher kamen, waren da nicht wirklich zielführend. Und da gibt es jetzt aber am Donnerstag eine sogenannte moderierte Verhandlung mit Matthias Datzek. Das ist der ehemalige Ministerpräsident von Brandenburg. Und dann, da die Töchter streiken auch weiter, nur für den Tag der Verhandlungen wird der Streik ausgesetzt. Und dann, es gibt dann noch drei nächste Termine für die Töchter. Und dann müssen wir halt sehen, was sich da tut. Das ist jetzt so der Stand. Die Scheide hat jetzt den Streik ausgesetzt, weil wir waren das mit bei Streiktag 33.
An der Charité hatte euer Streik Erfolg. Was habt ihr denn da konkret erstritten?
Die Eckpunkte für den Tarifvertrag Entlastung. Drei wichtigste Forderungen, die wir haben, ist eine Personal-Patienten-Ratio für alle Bereiche. Dann Belastungsausgleich. Das heißt, also es wird ja nicht sofort passieren, dass da ausreichend Personal ist, dass man dann für unterbesetzte Schichten einen Belastungstag oder einen Punkt bekommt und dann für so und so viele Punkte bekommt man einen Ausgleichstag. Und das Dritte sind eine Verbesserung der Ausbildungsbedingungen. Und das ist alles in diesem Eckpunktepapier reingeschrieben worden. Die Details, die kommen dann eigentlich erst, wenn der Tarifvertrag daraus entstanden ist. Aber es sind nicht alle Forderungen erfüllt, aber halt so gut, dass sie sagen konnten, hier, das, dafür können wir jetzt den Streik erstmal aussetzen. Ja, bei Vivantes sind die gleichen Forderungen. Eigentlich war ja unsere Forderung, auch den gleichen Tarifvertrag zu machen, also einen Tarifvertrag zu machen. Also von mir auch zwei, aber der Inhalt gleich ist. Aber darauf haben sie sich von Anfang an gar nicht eingelassen. Und formal sind es halt zwei verschiedene Tarif, sind mit den Töchtern drei verschiedene Tarifobjekte. Weil es sind halt Charité, ist ein Unternehmen, also ist eine Uniklinik, wie man das in die städtischen Kliniken, es sind halt zwei Unternehmen und da kann man halt noch nur zwei Tarifverträge abschließen. Aber wir, weil wir waren das natürlich auch ganz froh, dass es die Charité dieses Eckpunktepapier hat, weil daran können wir uns jetzt natürlich auch orientieren.
Das war Warum geht es mir so dreckig von Rio Reiser. Und Rio Reiser hat am Ende des Lieds gefragt, was können wir allein dagegen tun, was man zusammen tun kann, dass einem so dreckig geht auf Arbeit. Darüber hat mein Kollege Sebastian Kurz mit Silvia Habekost vom Bündnis Gesundheit statt Profite gesprochen. Und im zweiten Teil des Interviews gibt es mehr Infos zur Berliner Krankenhausbewegung, die dafür kämpft, ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Im Zusammenhang mit dem Streik war auch die Versorgung von Notfallpatienten ein Thema. Wie sah da euer Konzept für aus, weil ihr das ja natürlich auch gewährleisten wolltet? Und wie hat sich da jeweils die Klinikleitung zu verhalten?
Also wir haben sehr lange eine Notdienstvereinbarung verhandelt. Und Streik im Krankenhaus ist natürlich, das kann man eigentlich nicht machen, ohne Notdienst zu gewährleisten. Das ist eigentlich klar. Also wir wollen auf gar keinen Fall, dass da Patienten zu Schaden kommen. Und deswegen gibt es halt eine Notdienstvereinbarung. Und das Herzstück unserer Notdienstvereinbarung ist, dass wir ankündigen, zwischen 6 Tage vorher, wenn eine gesamte Station geschlossen werden müsste, damit alle die bereit sind, streiken können und 3 Tage Vorlauffrist, dass Betten gesperrt werden. Und darauf wollte sich weder Vivantes noch die Charité einlassen. Der andere Knackpunkt darin ist, welche Art von Notdienst vereinbart wird. Wäre es nach den Arbeitgebern gegangen, hätte die Notdienstbesetzung besser ausgesehen als die Normalbesetzung. Wir hatten eigentlich, also unser Ziel war eigentlich, dass da wie sie auf dem Durchschnitt der letzten 3 Monate. Und wir sind dann schon davon zurückgegangen und haben gesagt, wir nehmen die Nachtdienstbesetzung, weil der Durchschnitt der letzten Monate wäre noch schlechter gewesen als die Nachtdienstbesetzung. Aber halt auch darauf wollten sich die Arbeitgeber nicht einlassen. Wir haben auch bestimmte Bereiche ausgenommen. Ja, es war klar, dass wir, also Notfälle sowieso, logisch, aber auch zum Beispiel onkologische Patienten und Covid-Stationen würden wir halt nicht ganz komplett schließen. Also klar, dass die Covid-Versorgung auch gesichert ist. Und da die Arbeitgeber sich, also die waren bis zum Schluss nicht bereit, diese Notdienstvereinbarung zu unterzeichnen, obwohl es auch Druck aus der Politik gab, aber es hat sie nicht dazu bewegt und jetzt halten wir uns einseitig an die Notdienstvereinbarung. Und das jetzt halt schon seit 33 Tagen. Es gibt natürlich dann immer, das gab schon gleich am Anfang von Vivantes einen Brief der ärztlichen Direktoren, die gesagt haben, dass die Situation patientengefährdend ist. Aber ne, wir stellen diese Notdienste und das wird in der Öffentlichkeit, es ist nicht der Streik, der patientengefährdend ist, es ist der Normalzustand. Und das haben wir bisher eigentlich auch ganz gut vermitteln können.
Wie viele Beschäftigte haben sich denn so prozentual an diesem Streik beteiligt und ja, wie viele habt ihr da praktisch vertreten?
An Zahlen ist es immer schwierig, weil natürlich auch viele, die eigentlich streiken wollen würden, halt auch in den Notdiensten sind, aber der Streik ist bei Vivantes stärker als bei der Charité. Bei der Charité wurden 2 Stationen geschlossen und bei Vivantes 18. Und die sind ungefähr gleich groß, die Unternehmen. Und wie spät man jetzt da gar nicht gezählt. Und auch die OPs sind auch eingeschränkter bei dem Ansatz als bei der Charité. Das sind wirklich harte Auseinandersetzungen. Aber zum Beispiel ist der Kreißsaal im Neuköllner, der nimmt tatsächlich nur noch Frauen an, die halt ein Risiko haben. Alle anderen werden irgendwie weitergeschickt und da sagt die Geschäftsführung selber, es liegt nicht am Streik, das liegt daran, dass es einfach einen Hebammenmangel gibt dort. Also inzwischen sehen sie halt auch viel mehr, dass die Situation jetzt klar durch den Streik sich nochmal verschärft hat, aber die Situation einfach vorher schon so prekär war, dass eigentlich eine perfekte Gefährdung durch den Normalzustand passiert und jetzt nicht durch den Streik. Aber wie viel jetzt genau, die Zahlen sind auch nicht so parat.
Ihr habt ja unter anderem auch als Bündnis Spenden gesammelt, um über die 80% Lohn, die aus den Streikkassen der Gewerkschaft gezahlt werden, hinauszukommen. Wie ist das so gelaufen?
Also da geht es ganz klar um die Töchter, um die Tochterbeschäftigten. Bei den Müttern, also bei Vivantes und Charité, die werden ja nach TVÖD bezahlt und das hält man dann schon aus, ne? Wir werden jetzt ja nicht so schlecht bezahlt, aber wenn man eh schon am Existenzlimit Einkommen hat und dann noch 20% weniger halt Streikgeld bekommt, das, ne, dann kommt man einfach unter das Existenzminimum. Und deswegen hat das Bündnis halt eine Initiative gestartet, dass wir halt zu Spenden aufrufen, damit die Tochterbeschäftigten nicht in finanzielle Nöte geraten durch den Streik und deswegen dann aufhören. Das, ich will mal ganz deutlich machen, das geht überhaupt nicht gegen Verdi. Ne? Dieser Streik, der wird, ne, das wird das Streikgeld gezahlt. Das ist wirklich auch gut. Das ist ganz wichtig. Ansonsten kann man nicht 30 Tage streiken. Das ist irgendwie völlig klar. Aber es geht darum, dass halt bei den niedrigen Löhnen, die in den Tochtergesellschaften bezahlt werden, das wird schon aufgestockt, auch von Verdi. Aber das ist wichtig, dass dieser Streik auch länger kann, dass es da so eine Unterstützung gibt. Die Resonanz ist echt super und da sind einfach die Tochtergeschäftigen auch dankbar, dass es das gibt. Und das machen wir jetzt auch weiter, weil der Streik auch weitergeht.
Ja, habt ihr denn Pläne für eure weitere Zukunft als Bündnis? Also was wollt ihr machen, wenn auch der Streik bei Vivantes hoffentlich erfolgreich dann abgeschlossen ist?
Also es ist ja leider noch keine neue Gesundheitspolitik in Sicht. Also von daher werden wir dadurch weitermachen. Und wir brauchen ja auch die Umsetzung von den Tarifverträgen, wenn sie jetzt erstmal abgeschlossen sind. Das wird auch nicht so einfach sein. Und ich möchte auch noch von gestern erzählen. Wir hatten hier in Berlin eine große Demonstration, wo ungefähr 5000 Leute daran teilgenommen haben. Das haben wir innerhalb einer Woche organisiert. Und die Resonanz war echt super. Und wir hatten auch Unterstützung jetzt noch von anderen Gruppen, zum Beispiel die Volksbühne hier in Berlin. Wir hatten mal am Dienstag eine Pressekonferenz. Also das heißt, die Kreise werden auch breiter. Hoffen wir, dass wir die auch mit ins Bündnis noch reinkriegen. Und was das Bündnis halt viel macht, ist bei den sozialen Medien, also Social Media, zu unterstützen. Also unser Twitter-Account ist jetzt gerade an erster Stelle im Beliebtheitsgrad. Und das ist halt ganz viel Bündnis. Ne? Das würden wir gar nicht schaffen, halt Streik organisiert, um das zu machen. Und ja, wir werden dann halt die Vernetzung weitermachen, die wir haben, auch bundesweit, und sehen, ja, dass wir weiter einfach Druck machen, dass sich diese Politik verändert. Vor allen Dingen die Krankenhausfinanzierung, ja, dass es einfach nicht mehr das Geld in irgendwelche privaten Taschen geht, sondern halt dahin, wo sie hingehört, ins Personal und in eine gute Patientenversorgung.
Das war ein Interview mit Silvia Habekost vom Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite. Wenn ihr den Arbeitskampf an den Berliner Kliniken weiterverfolgen möchtet, schaut einfach auf die Seite der Initiative gesundheitohneprofite.noblogs.org. Also alles zusammengeschrieben: gesundheitohneprofite.noblogs.org. Die Kultur- und Veranstaltungsbranche ist vielfältig. Genauso vielfältig sind ihre Berufe. Eventmanager, Veranstaltungstechniker, Künstler, Security, nur um mal ein paar von den 150 verschiedenen Berufen zu nennen. Sie alle gestalten gemeinsam Firmen-Events, Kunst- und Kulturveranstaltungen, aber auch soziale Events und Sportereignisse. Und sie alle stehen seit über einem Jahr vor einem großen Problem. Durch die Corona-Pandemie und die hiermit verbundenen Veranstaltungsverbote ist ihre Existenz bedroht. Viele mussten ihre Rücklagen und Altersvorsorge komplett aufbrauchen, haben sich extrem verschuldet oder sind pleite gegangen. Wichtige Arbeitskräfte haben die Branche gewechselt, doch in der Krise hat sich zeitnah eine Bewegung gegründet. Alarmstufe Rot. Einiges hat die Protestbewegung für die Branche erreicht, so wurden Hilfsgelder für die Überbrückungshilfen und auch die Neustarthilfe für Solo-Selbstständige erhöht. Doch das ist hart erkämpft, und wie ihr gleich hören werdet, im Interview mit Christian Eichenberger, Mitinitiator von Alarmstufe Rot, hat sich da einiges getan.
Hallo Herr Eichenberger, schön, dass es geklappt hat.
Ja, hallo, vielen Dank auch für die Einladung.
Ja, wir haben uns ja das letzte Mal vor ein paar Monaten unterhalten über die Situation von Kultur- und Veranstaltungsbranche, und mein Eindruck im September oder für mich als Besucher von Konzerten war, dass irgendwie für mich wieder ein Stück weit Normalität eingekehrt ist. Können Sie denn mal sagen, wie sieht es denn hinter den Kulissen aus? Wie geht es den Firmen, den Betrieben, den Künstlern?
Also das Problem ist, dass durch die immer noch anhaltenden Restriktionen natürlich die Menschen einerseits verunsichert sind, andererseits aber auch klare Signale fehlen, was eben möglich ist durch das Auf und Ab, ob jetzt 2G oder 3G. Was es im Endeffekt hinter den Kulissen braucht, ist auch eine Perspektive für alle die Mitarbeiter, für alle, die in der Branche aktiv sind. Die brauchen einfach am besten ein klares Signal. Und diese verhaltene, sagen wir mal, Schwelsituation führt halt nicht dazu, dass die Leute jetzt unbedingt langfristig anfangen zu planen, sondern es ist einfach immer noch alles sehr, sehr kurzfristig, und es ist immer noch, sage ich mal, im Schnitt so um die 50% Einbruch ist immer noch gegeben.
Wir haben ja auch darüber geredet, dass vielen die Insolvenz oder bevorsteht oder eben auch viele vielleicht pleite gegangen sind. Kann man denn da schon grob erahnen, wie groß der entstandene Schaden wirklich ist? Beziehungsweise Sie sind ja auch in der Branche tätig. Haben Sie das links und rechts irgendwie mitbekommen oder auch bei Ihrer Firma?
Man muss wissen, dass einfach unsere Branche über 200.000 Betriebe hat, wovon der große Teil Einzelunternehmer sind. Da wissen wir mittlerweile, dass das über 40% sind, die gegangen sind. Das ist natürlich eine sehr dramatisch große Zahl, weil wir vor der Krise über 1,9 Millionen Beschäftigte waren oder Erwerbstätige waren in der Branche, und denn da eben 500.000 bis 600.000 die Branche schon alleine in dem Bereich verlassen haben.
Und das spürt natürlich dann die gesamte Branche, weil das ja wirklich auch eine Branche ist, in der Zusammenarbeit eine wichtige Rolle spielt, wo man voneinander irgendwie abhängig ist. Man braucht einen Techniker, um eine Veranstaltung durchzuführen, jemanden, der das Licht macht.
Ohne diese Schlüsselposition wird es natürlich sehr schwierig, ohne einen Tontechniker, der am Mischpult steht, oder ohne eben Regisseure oder eben auch die Künstler, die zum Teil ja auch aus der Branche gegangen sind, gibt es eben keine Darstellung. Und es gibt vor allem, weil diese Schlüsselpositionen ja auch nicht einfach so nachbesetzt werden können. Das sind ja zum Teil 20, 15 Jahre Berufserfahrung, die damit verbunden sind, die sich nicht einfach so von heute auf morgen wiederfinden und wieder aufbauen lassen.
Wir haben ja letztes Mal auch eben über die Missstände gesprochen, gerade auch zum Anfang der Pandemie. Das war ja riesig und fatal, was da an Hilfen einfach gefehlt hat. Jetzt haben wir schon angesprochen, momentan immer noch schwierig mit der Auftragslage. Es sind unheimlich viele anscheinend aus der Branche rausgegangen. Jetzt haben Sie ja mit Alarmstufe Rot auch sich eingesetzt, politisch auch, und da auch Sachen erreicht. Können Sie da vielleicht mal ein bisschen Resümee ziehen? Was sind vielleicht auch Erfolge und was sind Sachen, für die Sie eingestanden sind, die aber vielleicht auch nicht berücksichtigt wurden, dass Sie da ein bisschen einen Überblick geben?
Also wir hatten ja sechs große Forderungen bei Alarmstufe Rot. Die erste war auch einer mit der wichtigsten. Das ist nämlich dieses ganze Thema Überprüfungsprogramm, musste dringend angepasst werden. Und da gab es, dass es eben Zutrittsbeschränkungen gab für die Solo-Selbstständigen. Es waren keine Pauschalbeträge möglich. Es gab Umsatzdeckungen. Es gab, dass nur 10 bis 20% der Kosten überhaupt anerkannt wurden. Also 80% der Kosten waren überhaupt nicht berücksichtigt in der Kostenauflistung. Und diese ganzen Details, was dann im Endeffekt über viele Seiten ausgearbeitet werden musste, da haben wir nicht das komplett erreicht, was wir uns erhofft und gebraucht hätten. Aber wir haben doch einige wichtige Parameter erreicht. Ja, so sind zum Beispiel die Deckelungen weggefallen. Es gab die Neustarthilfe, die sehr stark auf unser Verlangen hin mit ins Leben gerufen wurde. Es gab andere Anpassungen, dass eben Kostenarten umfassender anerkannt werden. Trotzdem ist es immer noch so, dass man auf 30% seiner Kosten sitzen bleibt und diese 7.500 € Neustarthilfe, die es für die Solo-Selbstständigen gibt, muss man wissen, das ist ja von Juni letzten Jahres bis Juni diesen Jahres, also für 12 Monate, 7.500 €. Das ist absolut unter dem Existenzminimum, also ja unter 700 € pro Person. Davon kann keiner irgendwie überleben. Trotzdem, man sieht es auch in dem Förderprogramm, das Wort Veranstaltungsbranche tritt da drinnen deutlich häufiger und auch mit Titeln auf und mit Sonderkostengruppen, die dann eben extra für uns angelegt wurden. Und das hat tatsächlich sehr viel mit Alarmstufe Rot alles zu tun, dass das passiert ist, ja.
Sie haben auch vorhin jetzt angesprochen, bis tatsächlich wieder Normalität erreicht ist, wird es noch dauern, beziehungsweise momentan kommen da noch nicht die deutlichen Signale, die nötig wären. Jetzt haben Sie eben schon auch als Alarmstufe Rot einiges erreicht. Ist das in Stein gemeißelt oder stünden wir bei der nächsten Pandemie oder bei der nächsten Krise wieder vor den gleichen Problemen und Herausforderungen?
Da ist gar nichts in Stein gemeißelt. Man spricht heute über sogenannte Billigkeitsmaßnahmen. Das heißt, da gibt es keinen gesetzlichen Anspruch. Es ist im Endeffekt so, dass wir faktisch vor einem Berufsverbot gestanden haben. Das heißt, so bestehen wir ja immer noch. Also die Restriktionen haben ja so weit, es gab ein so weitgreifendes Veranstaltungsverbot, dass wir einfach nicht unserem Beruf ausüben konnten. Und das ist natürlich im Grundgesetz schon verankert, die Berufsfreiheit, dass man eigentlich frei seinen Beruf ausüben kann. Wenn wir aber als Branche eben zum Schutze der Gesellschaft zurückstehen, und wir haben ja auch hinter allen Schutzmaßnahmen der Regierung gestanden, wir haben nur gesagt, auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass wir daran unsere Existenzen verlieren, dass wir dort stehen und alles das, was wir über 20, 30, 40 Jahre aufgebaut haben, innerhalb von 18 Monaten, dort zusehen müssen, wie alles kaputt geht, alle Altersversorgung aufgebraucht werden und eben alle Rücklagen. Wir sprechen nicht nur von Rücklagen, sondern dass man sich eben auch im höchsten Maß verschulden muss, um überhaupt zu überleben. Und das ist natürlich schon ein Sonderopfer, was wir hier erbringen und erbracht haben und auch immer noch erbringen, wo wir sagen, dass nicht sein kann, dass so etwas einfach nur auf Gutdünken des Staates gemacht wird und eben im Nachgang, um Ihre Frage zu beantworten, bei der nächsten Krise gäbe es keinen rechtlichen Anspruch auf gar nichts. Also da fangen wir wieder bei Null an.
Die Veranstaltungsbranche ist die sechstgrößte Branche in Deutschland und sie ist die Branche, die unter Corona mit am meisten gelitten hat. Wir sprechen von Umsatzverlusten von im besten Fall 50, im schlimmsten Fall 90%. Schlimm genug, dass lange kein Geld reinkam. Die Ausgaben bzw. Kosten hatten viele Betriebe trotzdem am Hals. Und die Situation der Solo-Selbstständigen, der Künstler beispielsweise, auch nicht besser. Lange Zeit mit Hartz IV abgespeist, dann erhielten sie die Neustarthilfen über den gesamten Verlustzeitraum, waren diese Hilfen lange auch nicht höher als die Grundsicherung. Die Bewegung Alarmstufe Rot gründete sich und machte mit Demos und auf die fatale Situation aufmerksam. Auch an die Politik haben sie sich gewandt, doch hier war lange nicht klar, wer ist denn überhaupt zuständig für die Branche. Leidenschaftliche Arbeiter, kerngesunde Betriebe konnten nicht nur ihren Job nicht machen, sie mussten um ihre Existenz bangen. Hat sich inzwischen was getan? Darüber sprechen wir mit Christian Eichenberger, Mitinitiator von Alarmstufe Rot. Er hat mit meiner Kollegin Luca jetzt im zweiten Teil des Interviews darüber gesprochen, welche Herausforderungen sich noch stellen und einen Ausblick in die Zukunft der Veranstaltungsbranche.
Jetzt wollen Sie sich ja neu organisieren. Stichwort Farm Up, der sich jetzt umbenannt hat in Forward. Wie wollen Sie sich denn jetzt hier dafür einsetzen, dass eben sowas bei der nächsten Pandemie nicht nochmal passiert, beziehungsweise dass die Branche dann eben gleich ihr Recht geltend machen kann, dass sie da genug Ausgleich bekommt?
Vielleicht kurz einmal zu sagen, der Farm Up ist einer der ganz alten auch Verbände in unserer Branche und dieser Verband, der hat eben Agenturen, Messebauer, viele Dienstleistungsunternehmen zusammengebracht, war aber nie so ein besonders großer, offener, breiter Verband, sondern es war eher so ein, sagen wir mal, schwerpunktmäßig Unternehmerverband. Und eben jetzt durch die Neuausrichtung hat dieser Verband jetzt gesagt, er öffnet sich komplett, um eben bewusst diese 150 Berufsgruppen, die es bei uns in der Branche gibt, mehr zu vereinigen. Und da kann sich jeder einbringen, anmelden, mitmachen, auch für Kleinstbeträge, um eben dort sich mit für die Branche einsetzen zu können. Mit dem Ziel, eben einen höheren Organisationsgrad bei uns in der Branche zu bekommen. Es sind nämlich über 90% in der Branche gar nicht organisiert. Die sind nirgendwo angeschlossen oder vereinigen sich irgendwo. Und das ist auch der Grund, warum wir so schlecht gesehen und gehört worden sind. Und das darf uns einfach in der Form nie wieder passieren. Wir dürfen nie wieder diese vergessene Branche werden.
Also jeder kann teilnehmen, kann Mitglied werden. Wie kann man sich denn dann genau einbringen?
Genau, also man kann als Mitarbeiter in einem Unternehmen, wenn das Unternehmen Mitglied ist, kann man eben sich einmal seit in bestimmten Arbeitsgruppen, Communities, Fokusgruppen austauschen über bestimmte Themen. Die gibt es über die Bandbreite von, wie Wirtschaftshilfen funktionieren, bis dahin, wie eben politische Arbeit. Man kann aber auch in dem Bereich von Austausch, also von Berufskollegen kennenlernen. Und zum Beispiel sind dann eben haben die Künstler eine Community oder es haben auch die Messebauer ihre Community, wo die sich dann eben regelmäßig auch über ihre Erfahrungen austauschen. Aber es gibt auch, soll auch Landes-Communities geben, dass ich mich also eben in Bayern oder in Nürnberg oder in Würzburg eben auch in meiner Veranstaltungscommunity auch treffen kann und mich da eben auch nochmal zusätzlich austauschen kann.
Es wird dann eben auch auf Bundesebene zusammen diskutiert. Ich glaube, es soll dann eine Konferenz geben, wo dann eben verschiedene zusammenkommen auch.
Genau, es gibt eine Bundeskonferenz der Veranstaltungswirtschaft am 28. Oktober. Das trifft sich dann einmal im Jahr die Bundeskonferenz, wo sich dann eben möglichst viele aus möglichst vielen Sektionen unseres Wirtschaftszweiges treffen. Ich kann mich eben einbringen. Es gibt Petitionen, die ich eben ausfüllen kann. Ich kann mit Punkte verteilen für Dinge, die mir einfach besonders wichtig sind. Und daran kann dann nachher ein Vertretergremium, dafür kann ich mich auch aufstellen lassen, wenn ich das möchte, mich dort eben auch wählen lassen. Also es gibt nachher eine gesamte Agenda und wenn diese Agenda eben am 28. dann priorisiert wird, wird die dann später für das Jahr über in die politische Arbeit mit eingebracht.
Das ist natürlich eine wichtige Basis, dass man erstmal Forderungen stellen kann, dass man erstmal sieht, wo die Probleme liegen oder wo eben Nachbesserungsbedarf besteht. Aber wenn dann klar ist, was verbessert werden müsste, wie gelangt das dann in die Politik? Also das war ja auch oft das Problem jetzt in der Krise, dass man zum Beispiel gar nicht wusste, wer ist denn jetzt überhaupt zuständig, dass das so ein bisschen hin und her geschoben wurde.
Es ist so, dass es ja bis heute keinen richtigen Ansprechpartner auch für den sechstgrößten Wirtschaftszweig, nämlich unseren, gibt. Wir sind ein bisschen beim Tourismus mit aufgehoben im Wirtschaftsministerium, wir sind ein Teil beim Kulturministerium, aber wir sind eher eigentlich ein eigener großer Wirtschaftszweig. Das heißt, wir brauchen eigentlich einen eigenen Bundesbeauftragten.
Mhm. Ja. Ich fasse nochmal zusammen, um jetzt quasi da auch mit der Politik zu reden, gibt es dann die Petitionen, dann am besten einen Zuständigen im Wirtschaftsministerium, der für die Veranstaltungsbranche zuständig ist. Und Sie sind eh schon in Kontakt mit Politik, mit verschiedenen Ministerien.
Also der Beginn von allem ist genau, also die Petition, dann werden diese Punkte sauber ausformuliert, und wenn man eben sprechfähig ist, und das sind wir dann am 28. Oktober, dann haben wir das alles synchronisiert, dann gibt es eben einen Rat der Vertreterinnen, die diese Themen gegenüber der Politik vertreten. Wir laden zu dem Politiker auch natürlich ein. Wir haben natürlich unser Bestehen durch Alarmstufe Rot, viele Kontakte. Wir haben auch zu den Landesorganisationen, es gibt über die bestehenden Verbände Kontakte, und so gibt es dann immer wieder Synchronisationstermine, wo dann eben immer wieder geschaut wird, dass diese Themen auf den Tisch kommen und eben jenen nach Schwerpunkt dann immer wieder kontinuierlich angesprochen werden.
Sie haben gesagt, ich glaube, ca. 33 Forderungen. Können Sie vielleicht ein, zwei rauspicken, die Sie besonders wichtig finden momentan?
Also einmal ist jetzt erstmal akut wichtig, dass das Überleben der Branche jetzt gesichert wird. Das heißt, es müssen also noch die letzten Verlängerungen des Überbrückungsprogramms 3 gewährleistet sein, weil unsere Branche bis zu 12 Monaten mehr braucht an Vorlauf für Veranstaltungen. Also man plant ja nicht von heute auf morgen eine Hochzeit und man plant ja nicht von heute auf morgen ein Konzert. Dementsprechend muss das Überbrückungsprogramm mindestens 6 Monate nach Ende aller Restriktionen noch fortgeführt werden, weil wir eben mindestens noch einen so langen Vorlauf haben, bis wir überhaupt wieder voll in Lohn und Brot sein werden. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, dass die Kurzarbeit noch verlängert wird, also bis auch 6 Monate nach, weil wir eben noch so lange brauchen werden, bis wir alle Mitarbeiter wieder komplett zurückholen konnten. Und das Dritte ist, unsere Branche ist ja mit Superspreader-Event diskreditiert worden. Wir sind, haben ja völlig zu Unrecht, ich meine, auf einer Messe, da muss man sich mal vorstellen, so eine Riesenmessehalle oder während eines Kongresses, während die Gäste dort sitzen und einen Vortrag anhören, da passiert nichts. Das ist kein Superspreader-Event. Und das muss im Endeffekt jetzt dadurch wieder ermöglicht werden, dass eben ein sicherer und planbarer Neustart ermöglicht wird.
Indem man ein klares Signal gibt oder und sagt, jetzt wann.
Genau, also zum Beispiel endet ja am 25. November, endet ja die pandemische Lage. Und da müsste man, und überall im Ausland macht man das ja, dass man sagt, an dem Tag enden alle Corona-Schutzmaßnahmen, sofern sich die Infektionslage nicht verschlimmert. Und sowas braucht einfach unsere Branche auch, dass endlich alle Mitarbeiter und alle Beteiligten auch wissen, okay, ab da an kann es wieder richtig losgehen.
Mich würde interessieren, es ist ja eine sehr, sehr vielfältige Branche. Und teilweise, also ich kenne auch Leute, die in dem Bereich arbeiten, die vielleicht Veranstaltungstechnik machen oder etwas Vergleichbares. Und da wird mir schon auch gesagt, teilweise ist es schon auch so ein Konkurrenzgehabe und Ellenbogengestoße. Sehen Sie das als Herausforderung oder wie wollen Sie da eine harmonische Zusammenarbeit der Branche schaffen?
Also wird sehr viel weniger Wettbewerb geben, und Wettbewerb ist ja per se nichts Verkehrtes. Also das ist, es soll immer den Wettbewerb um die Besten und um die beste Leistung und um die beste Qualität geben, weil das ist ja auch in großen Studien schon untersucht worden. Dort, wo es nicht einen gesunden Wettbewerb gibt, führt das nicht dazu, dass deswegen Entwicklungen unbedingt stattfinden, sondern im Gegenteil. Aber was ein großes Problem in der Branche war vorher, dass es zum Beispiel arrondierende Preisverfallsituationen gab. Also man hat sich dann irgendwann angefangen, ungesund zu unterbieten. Das ist aber wird in der Form sehr wahrscheinlich nicht mehr der Fall sein, weil wir einfach sehr viel weniger Menschen sind, die diese Arbeit machen. Und dementsprechend werden diese Menschen viel besser dafür bezahlt werden müssen, was sie leisten müssen, weil sie sehr, sehr viel mehr leisten müssen als vorher, weil wir einfach sehr viel weniger sind. Und dementsprechend wird es nicht so sein, dass wir sondern man wird sich, glaube ich, nach Corona sind wir sehr viel mehr als enger als Branche zusammengerückt. Wir haben uns viel besser alle kennengelernt und der Zusammenhalt ist viel, viel größer als vorher. Das hat uns Corona auf jeden Fall gebracht.
Das sagt Christian Eichenberger. Er ist Mitinitiator der Initiative Alarmstufe Rot, die sich für Unterstützung für den Veranstaltungssektor kümmert. Und damit sind wir heute schon auch am Ende der ersten Sendung von Corona-Krise Klassenkampf. Ihr hört das neue Magazin auf Radio Z wieder am 26.11., also Ende November, zwischen 17 und 18 Uhr, wie immer im Stoffwechsel auf der 95,8 MHz bei Radio Z.